Der Verfassungsschutz darf die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen. Und jetzt? Was bedeutet rechtsextremistischer Verdachtsfall? Für die AfD selbst, für die anstehende Europawahl und die Landtagswahlen im Herbst und auch für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren. Das erzählt uns in dieser Folge AfD-Experte Sebastian Pittelko vom NDR. Er begleitet die Partei seit ihrer Gründung, ist also seit über 10 Jahren nah dran und dementsprechend gut vernetzt in der AfD und in Sicherheitsbehörden. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Die Folge vom Dienstag, 14. Mai, gibt's ausnahmsweise schon jetzt vorab bei 11KM in der ARD Audiothek und wo ihr sonst Podcasts hört. Hallo Sebastian.
Hallo Viktoria.
Die AfD ist vom Verfassungsschutz zu Recht als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden.
Du beobachtest die AfD schon seit Beginn der Parteigründung. Du bist also ein absoluter AfD-Experte. Ist dieses Urteil jetzt etwas, was deinen Puls hat schneller gehen lassen? Und wenn ja, warum?
Also als AfD-Journalisten-Nerd, ja. Weil es so ein bisschen über die Zukunft dieser Partei ja auch mitentscheidet. Wir haben die Landtagswahlen, wo sie ja wahnsinnig erfolgreich in Umfragewerten dastehen und sich viel ausrechnen. Die Europawahlen sind da. Da will die Partei natürlich eigentlich nicht mit diesem Label Verdachtsfall in diese Wahlen reingehen. Andererseits ging es bei dem Staat sozusagen um ganz viel, also bei dem Verfassungsschutz. Nämlich hätte er heute unterlegen, dann hätte das ein ganz großes Fragezeichen hinter den weiteren Prozess gemacht, wie der Staat sozusagen auf diese Partei blickt. Und insofern war das schon ein Showdown. Und ich habe kurz vor der Urteilsverkündung noch mit Vertretern telefoniert aus der Partei und wollte einmal noch mal wissen, wie quasi die Stimmung so war in den letzten Wochen. Denn das war ja schon ein ganz schönes Auf und Ab, dieser Prozess. Aber mir wurde gesagt aus der Parteispitze, dass jetzt so seit einer Woche da schon die ersten Signale waren, das wird wahrscheinlich zu unseren Ungunsten ausfallen. Und da war schon, der Frust war heute früh schon da.
Es gibt ja bereits Teile von der AfD, die als rechtsextrem eingestuft sind. Was ist denn jetzt also das Neue an diesem Urteil?
Es gibt verschiedene Teile von der AfD, die sich der Verfassungsschutz schon mit unterschiedlichen Stufungen angeguckt hat. Zum Beispiel den Flügel,
der rechtsextreme Flügel, der mittlerweile aufgelöst ist.
Der damals um Björn Höcke gegründet wurde und der rechtsradikale Teil der Partei immer war. Im Kern geht es, und das ist die große Frage gewesen, um die Gesamtpartei. Darf man die als Verdachtsfall benennen oder nicht? Weil da geht es halt um alle. Der Verfassungsschutz ist ja eigentlich dafür da, dass wir quasi als Gesellschaft, als Demokratie uns eine Behörde gesucht haben, die nach dem Zweiten Weltkrieg quasi unsere gesellschaftlichen Player überprüfen soll, ob die das Grundgesetz einhalten. Dazu zählen ja auch Parteien. So, und jetzt ist es nun so, dass wir alle wissen, die AfD ist eine sehr junge Partei verhältnismäßig. Sie gibt es seit 10 Jahren und in den letzten 3-4 Jahren hat sich diese Partei wahnsinnig doll radikalisiert. So, und jetzt hat vor allen Dingen in den letzten 3-4 Jahren der Verfassungsschutz gesagt, gut, dann müssen wir uns die eben ein bisschen intensiver angucken. Und da gibt es jetzt quasi 3 Stufen, die der Verfassungsschutz angucken kann, um den Bürgern im Land zu sagen, die ja am Ende irgendwie alle zur Wahlurne gehen sollen regelmäßig, Achtung, Achtung, unter Umständen, diese Partei, die ist gegen unsere Verfassung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kann das sozusagen ja für die Bundesrepublik, also für die Bundespartei machen. Dann gibt es ja aber noch Landesverfassungsschutzämter und die können das noch für die Landesparteien machen. Also diesen ganzen Prüfprozess und diese ganzen 3 Stufen, die gibt es sozusagen in allen Gliederungen dieses Landes. Und das macht es so wahnsinnig kompliziert, weil zum Beispiel in Sachsen und in Thüringen, wo demnächst da gewählt wird, da sind die Landesparteien schon erwiesen rechtsextrem.
Und welche 3 Stufen sind das, zwischen denen der Verfassungsschutz in seiner Beurteilung unterscheidet?
Stufe Nummer 1 ist ganz profan, die prüfen. Das heißt, die gucken sich so an und sammeln quasi so öffentliche Belege, also alles, was man im Internet findet, Facebook-Auftritte, ja, Äußerungen, öffentliche Äußerungen schlichtweg.
Das ist ja eher so eine Art Anfangsverdacht, ne? Das ist also diese erste Stufe, der Prüffall. Es wird geprüft, ob das überhaupt ein berechtigter Vorwurf ist.
Genau, das ist eigentlich so wirklich Minimalstufe und die AfD ist auch nicht die erste Partei, der das in Deutschland so gegangen ist.
Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an die NPD oder auch an die Partei Der Dritte Weg. Wie geht's dann weiter? Was ist die zweite Stufe?
Dann kommt eben dieser Verdachtsfall, über den wir jetzt quasi bei dem Urteil jetzt in Münster entschieden wurde. Und beim Verdachtsfall kann der Verfassungsschutz anfangen, dann schon nachrichtendienstliche Mittel, so heißen die, einzusetzen. Das heißt, der kann zum Beispiel mit V-Leuten in die Partei reingehen, der kann die Telefonkommunikation überwachen. Das kann der aber alles nicht wahllos machen, wie er jetzt gerade Bock hat, sondern da gibt es Gesetze und Regeln und das überprüfen im Zweifelsfall Gerichte.
Und dann kommt die dritte Stufe, also erwiesen extremistische Bestrebungen einer Partei. Was heißt das dann im Fall der AfD?
Das heißt, der fette Stempel, das sind jetzt Verfassungsfeinde. Achtung, liebe Bürger, wenn ihr zur Wahlurne geht, wählt ihr Verfassungsfeinde. Das wäre die jetzt, nach dem heutigen Urteil, nächstmögliche Stufe.
Wie haben denn jetzt die Verfassungsschützer ihre Einstufung der kompletten AfD konkret begründet?
Das, was wir quasi in unserem Land als Grundlage haben, ist das Grundgesetz. Also die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung, die hier unsere Grundlage ist, wonach wir unser Leben aufbauen, unsere staatlichen Prinzipien. So, und dazu gehört jetzt zum Beispiel das Menschenwürdeprinzip. Also alles, was Rassismus ist, verstößt sozusagen dagegen. Was ja bei der AfD auch unter Prüfung steht. Dann gibt es das Demokratieprinzip, also sprich, der Souverän ist sozusagen das Volk und alles, was so autoritäre Staatsvorstellungen, das kennt man ja auch in Teilen aus der AfD, an Ideen da ist sozusagen, das widerspricht dem.
Das Wort hat die Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Alice Weidel.
Naja, vielleicht ändert sich ja jeder so ein bisschen an diese berüchtigte Rede von Alice Weidel im Bundestag, ich glaube, das war auch 2018, wo sie über Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner gesprochen hat.
Doch, ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Das wäre so ein Fall, der natürlich irgendwie auch klar gegen das Menschenwürdeprinzip aus meiner Sicht jetzt verstößt. Also quasi pauschale Herabwürdigung, das wäre jetzt quasi der Terminus, den wiederum der Verfassungsschutz anlegt. Und die dann eben auch, so wie Alice Weidel es dargestellt hat in ihrer Formulierung, das Sozialsystem, also den Staat, unterwandern würden. Oder ein anderes Beispiel ist damals gewesen.
In Afrika herrscht nämlich die sogenannte Klein-R-Strategie vor, die auf eine möglichst hohe Wachstumsrate abzielt.
Als Höcke von einem sogenannten afrikanischen Ausbreitungstypus gesprochen hat.
Und in Europa verfolgt man überwiegend die Groß-K-Strategie, die die Kapazität des Lebensraums optimal ausnutzen möchte. Hier lebt der Platzhalter-Typ.
Und wir würden quasi alle überrollt von den Menschen von dort auf diese Art und Weise. Und das ist natürlich auch purer Rassismus, der am Ende beim Verfassungsschutz sozusagen auf einen großen Stapel kommt und dann in diesen ganzen Verfahrensberg quasi, in diese Prüfverfahren, in diese Frage der Verdachtsfall eben oder erwiesen rechtsextremistisch irgendwann auf diesen Stapel eben draufkommt und dann wird gesammelt und der wird immer größer. Und dieser Stapel, der spielte auch in Münster eine Rolle, weil das sind natürlich die Argumente, mit denen der Verfassungsschutz dort auch ins Feld gezogen ist.
Hier liegen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass die AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Und zwar solche, die gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen gerichtet sind und auch gegen das Demokratieprinzip.
Da gab es zwei sozusagen im Kern. Das eine ist gewesen, dass der Verfassungsschutz gesagt hat, ey, AfD, ihr habt hier grundsätzlich einen ethnisch definierten Volksbegriff. Ihr wertet Menschen von anderen Ländern, anderer Herkunft, Syrern mit muslimischem Hintergrund und so weiter und so fort, pauschal ab. Auf Deutsch, das ist Rassismus. Und zwar grundsätzlich in dieser Partei. Und das zweite Ding ist gewesen, und das hängt damit ja auch ein bisschen zusammen, ist, dass man den Islam als Religionsgemeinschaft pauschal herabwürdigt.
Und die AfD sieht das ja komplett anders in ihrer Argumentation. Deswegen sind sie auch vor Gericht gezogen. Mal ganz abgesehen von den einzelnen Fällen lautet der Vorwurf der AfD immer wieder, dass allein schon diese Einstufung durch den Verfassungsschutz willkürlich sei und der Verfassungsschutz politisch gesteuert. Was ist da dran?
Vor allen Dingen ist es Populismus. Im Übrigen hat das Urteil in Münster auch genau das sozusagen gewürdigt und hat gesagt, dass dafür gar keine Anhaltspunkte vorliegen, dass hier irgendwas politisch gesteuert gewesen sei.
Und vielleicht nochmal ganz konkret wegen diesem Vorwurf. Wenn der Verfassungsschutz eben nicht politisch gesteuert ist, wie wird er denn eigentlich kontrolliert?
Es gibt ein Verfassungsschutzgesetz sozusagen. Das sind Regeln festgeschrieben, an die sich der Verfassungsschutz halten muss. Und er wird ja am Ende eben auch durch Gerichte überprüft, nämlich zum Beispiel durch das Urteil und das Gerichtsverfahren. Dieses Urteil, muss man ja auch dazu sagen, ist ja ein Endstein auf einem 2 Jahre währenden Weg. Also 2022 gab es bereits in Köln ein erstinstanzliches Verfahren. Das war mindestens genauso groß.
Also schon 2021 war das eben, dass der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall eingestuft hat. Und dagegen hat die AfD dann schon geklagt. Und das war dann schon mal am Kölner Verwaltungsgericht entschieden, nämlich, dass diese Einstufung rechtsmäßig ist.
Die Alternative für Deutschland ist mittlerweile ein gerichtlich bestätigter Verdachtsfall einer extremistischen Bestrebung.
Das ist der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Und jetzt, weil eben Wiederberufung eingelegt wurde, kann dann das nächsthöhere Gericht in Münster. Und das ist jetzt der Prozess gewesen, der jetzt zu Ende gegangen ist.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, ich begrüße Sie herzlich hier vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Sonne lacht heute über Köln, die Sonne lacht über Münster, die Sonne lacht für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das BFV hat heute im Verfahren der AfD gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall auf ganzer Linie obsiegt.
Was sind denn die Belege, auf denen das Urteil in Köln und auch jetzt das beim OVG in Münster basieren?
Also meines Wissensstandes sind das schon überwiegend noch Dinge sozusagen und Äußerungen, die aus öffentlichen Quellen kommen. Weil halt einfach auch die AfD viel Vorlage dafür liefert und sich die Verfassungsschützer gar nicht so viel Mühe geben brauchen. Man braucht ja bloß Bundestagsreden gucken. Da gibt es ja genügend Beispiele, die eben gegen diese Prinzipien, die wir vorhin aufgezählt haben, Menschenwürdeprinzip, Demokratieprinzip und so weiter, zumindest man sie prüfen kann, ob sie dagegen verstoßen. Und nichts anderes macht ja der Verfassungsschutz. Da liefert die AfD genügend Belege offensichtlich für den Verfassungsschutz schon über öffentliche Quellen.
Ändert die jetzt gerichtlich bestätigte Einstufung als Verdachtsfall was am Vorgehen des Verfassungsschutzes?
Naja, jetzt bei der Einstufung zum Verdachtsfall, da darf der Verfassungsschutz mit sogenannten nachrichtendienstlichen Mitteln sich die Partei anschauen. Das heißt, er darf Telefone zum Beispiel überwachen.
Die Einstufung als Verdachtsfall ist die mittlere von 3 Stufen. Die nächste wäre eben die Einstufung als gesichert extremistische Bestrebung. Wie oder wie schnell könnte es denn jetzt zu einer solchen Höherstufung von der AfD kommen?
Das ist super interessant, weil da gehen, wenn man so sowohl in die AfD reinhört, ne, wenn ich mit AfD-Vertretern spreche, oder aber auch sozusagen, wenn man sich, sagen wir mal, im Sicherheitsapparat so ein bisschen versucht, vertraulich umzuhören, da gehen die Einschätzungen irre weit auseinander. Also die Sorge ist natürlich jetzt wahnsinnig groß in der AfD, dass diese nächste Hofstufung auf erwiesen rechtsextremistisch sehr schnell kommt. Da ist eine Angst da, dass die vor den Wahlen, also vor den Landtagswahlen im Osten noch kommt und die sozusagen beeinflussen könnte. Also sprich, dass sie dann Wähler verlieren würden, weil man dann quasi den Stempel eben Verfassungsfeinde auf der Stirn hätte. Und auf der anderen Seite sozusagen höre ich immer wieder, naja, also so aus Sicherheitskreisen, wir haben ja eigentlich so einen Rechtsrahmen von 4 bis 5 Jahren Zeit, um jetzt weiter zu sammeln.
Könnte aber quasi jederzeit sein.
Und am Ende wirklich gerichtsfest eben, denn man braucht das ja, hat man ja heute gesehen, seitens des Staates, gerichtsfest dazustehen, um im Zweifelsfall ja die nächste Stufe wieder verteidigen zu können gegen die AfD. Denn danach kann der Verfassungsschutz die Uhr stellen. Die AfD wird gegen die nächste Stufe auch wieder klagen.
Jetzt auch mal rückblickend auf den ganzen Prozess gesehen. Mit welcher Strategie ist die AfD denn vor Gericht vorgegangen?
Die AfD hat auch bei anderen Einstufungen des Verfassungsschutzes auf Landesebene etc. und so weiter, ist immer sehr oft dagegen vorgegangen. Und teilweise muss man auch sagen, hat sie auch bei bestimmten Dingen gewonnen. Also beziehungsweise so aufhebende Beschlüsse, aufschiebende Wirkung sozusagen erreicht, wo dann der Verfassungsschutz erstmal gelähmt war und erstmal nichts machen konnte. Das ist quasi so eine Strategie gewesen. Und jetzt hat man quasi aus dieser einen Strategie eine Tugend gemacht und hat gesagt, okay, das Verwaltungsgericht in Münster hat im März 2 Prozesstage angesetzt. Jetzt haben wir noch 4, 5 Monate bis zu den Europawahlen und noch 6, 7, 8 Monate bis, wahrscheinlich habe ich mich jetzt verrechnet, in Mathe war ich nie gut, aber bis zu den Landtagswahlen. Und wie wäre es denn, wenn wir genau diesen Zeitraum so lange wie möglich hinauszögern, dass der Verfassungsschutz eben in der Zeit nicht vollumfänglich sagen kann, mal diesen Verdachtsfall, weil wir diesen Prozess noch weiterführen.
Okay, also der Plan war eigentlich, das Ganze rauszuzögern bis zumindest nach der Europawahl, das ist Anfang Juni. Es hat also nicht geklappt.
Ja, so offiziell wird das aus der Partei natürlich niemand sagen, aber das ist das, was man so hinter verschlossenen Türen immer wieder gehört hat. Und es hatte auch am Anfang Erfolg, muss man halt dazu sagen. Ne? Das Verwaltungsgericht war ein bisschen, ein bisschen sehr optimistisch, dass man in 2 Tagen diesen Prozess im März durchziehen kann. Und alle Journalisten hatten sich auch schon darauf eingestellt. Horden an Journalisten sind nach Münster gefahren im März und alle haben sich darauf vorbereitet, dass ein Urteil fällt. Und dann hat man immer wieder gehört, ja, jetzt wird dieser Beweismittelantrag eingeführt und jetzt wird jener Beweismittelantrag eingeführt. Und das waren so Sachen wie Absetzung des Senats oder die AfD wollte prüfen lassen, ob der Prozess nicht doch politisch motiviert ist. Und man hat dann halt versucht, über solche sogenannte Beweismittelanträge, den Tagesablauf so weit nach hinten zu ziehen, dass gar kein Urteil fällen konnte und vertagt werden musste.
Also gar nicht jetzt eine inhaltliche Argumentation, sondern auf dieser Formebene, dass man eben sagt, Moment, der ganze Prozess hier kann gar nicht so stattfinden, wir können gar nicht über die Inhalte sprechen, erstmal muss was anderes geklärt sein.
Genau, viel ging es um solche Formsachen, genau. Aber im Kern hatten sie, glaube ich, mit einer Sache nicht gerechnet. Und das war dann doch ein bisschen Krimi im langweiligen Verwaltungsgerichtsverfahrensprozess. Sie hatten zuletzt jetzt 450 Beweismittelanträge angekündigt und eingeführt, was irre viel ist. Und dachten, wir legen jetzt sozusagen nochmal schön den Gerichtsprozess für die nächsten Wochen lahm und kommen so über die Europawahl. Und Pustekuchen, das Gericht hat dann diese ganzen Beweismittelanträge abschlägig beschieden. Und haben halt gesagt, ja, nee, das ist alles unerheblich und gar nicht so spannend. Und ja, dann kam jetzt dann doch schnell ein Urteil.
Jetzt ist also dieses Urteil gefallen, die AfD ist unterlegen und es ist auch schneller gefallen als gedacht. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die AfD?
Es ist natürlich für die AfD ein Problem insofern, weil, deswegen hat sie es ja eben so versucht zu vermeiden, weil sie einfach natürlich einerseits nicht mit dem Label Verdachtsfall jetzt in die nächsten Wahlen gehen will, aber andererseits natürlich irgendwie auch ganz große Sorge hat, dass die nächste Stufe erwiesen rechtsextrem, also ihr seid jetzt gestempelter Verfassungsfeinde, sehr schnell kommt. Und dann werden nämlich plötzlich Dinge immer wahrscheinlicher auch an staatlichen Mitteln, die sozusagen der Staat noch gegen diese Partei noch anwenden kann. Zum Beispiel Ausschluss aus der staatlichen Teilfinanzierung. Das heißt, Parteien kriegen ja Kohle. Die kriegen Kohle aus dem Staatshaushalt. Die müssen sie ja irgendwo ihre Wahlkämpfe finanzieren und so weiter und so fort. Und im Fall der AfD wären das glatt mal 8,3 Millionen Euro, die dann fehlen würden. Das ist eine Menge Geld. Man sagt immer so, momentan hat die AfD, das, was wir so hören, so ein Vermögen von so 30, 40 Millionen. Das ist immer schwankend. Also es ist jetzt nicht super viel für die Größe der Partei, sage ich jetzt mal, und für den Zulauf, den die Partei irgendwie hat. Und die brauchen dieses Geld. Und andererseits ist es so, dass man halt nicht vergessen darf, dass die AfD ja selber immer angetreten ist mit dem Label, wir sind die Rechtsstaatspartei. Wir sind die, die für Rechtsstaatlichkeit eintreten. Und in der Vergangenheit war es ja schon ganz oft so, egal ob es um Spendenaffären ging, wo man immer wieder aufgetreten ist und gesagt hat, wir sind die Alternative, wir sind eine Partei für Rechtsstaatlichkeit, wir sind total sauber und haben eine weiße Weste und besser als die anderen. Und genau das Gegenteil sozusagen ist ja immer in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Und jetzt hat man quasi auch noch eben genau diesen Moment, wo man gerne eben nicht erwiesen rechtsextremistisch sein will, sondern wo man dieses Saubermann-Image sozusagen natürlich gerne noch weiterhalten will. Damit man nicht ganz das Label der Alternative verliert, so hört man es zumindest immer mal wieder aus der Partei von denjenigen, die mit dem aktuellen Kurs weiter nach rechts außen nicht einverstanden sind.
Diese Einstufung, so wie sie jetzt ist und eventuell dann sogar noch eine Stufe weiter, die als gesichert extremistische Bestrebung. Was heißt das denn jetzt konkret für AfD-Parteimitglieder, also nicht nur Abgeordnete, sondern eben alle, die so Mitglied sind in einer Partei, die so eingestuft ist und auch nachrichtendienstlich überwacht wird?
Das ist auch ein wahnsinnig schwieriges Feld, ne? Weil ja jeder eigentlich in diesem Land aus gutem Grunde in der Partei sein darf, seiner Wahl, und das auch nicht öffentlich machen muss. Also wir haben ja keine Gesinnungsprüfung sozusagen. So. Und jetzt ist es aber so, dass, wie du gesagt hast, natürlich irgendwie Staatsbedienstete zum Beispiel besondere Regeln wiederum haben, weil sie eben im Staatsdienst sind. Und da sagt zum Beispiel das Bundesinnenministerium, sagt irgendwie, dass Beamte müssen inner- und außerdienstlich sich zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Das heißt, wenn die dann auf Parteiveranstaltungen von einer erwiesen rechtsextremistischen Partei sich äußern, ist eben die Frage, sollte das sozusagen zu dienstrechtlichen Problemen führen, ja oder nein? Und da hat die AfD schon 2018 so einen, dachte sie, ganz krassen Kniff gemacht und hat quasi einen Gutachten in Auftrag gegeben bei einem Verfassungsrechtler. Das haben wir dann irgendwann, meine Kollegin und ich, in die Finger gekriegt und darüber berichtet. Und da ging daraus hervor, solange der Verdachtsfall eben noch da ist und nicht erwiesen rechtsextremistisch, sei das kein Problem, weil man ja eben nur unter Verdacht stünde und eben nicht sozusagen schon klar ist, dass man sozusagen ein Verfassungsfeind ist. Wenn man mit anderen Staatsrechtlern spricht, da gibt es unterschiedliche Meinungen, ob Verdachtsfall vielleicht schon ein Problem sein könnte oder nicht, aber alle sind sich im Prinzip dann doch bei dieser Stufe erwiesen rechtsextremistisch einig, dass es dann eben zu dienstrechtlichen Konsequenzen kommen könnte. Also Beförderung schwieriger werden oder grundsätzlich Nichtverbeamtung dann so ein Ding ist. Und ich kann mich erinnern, es gab mal in der letzten Legislatur jemanden aus dem Sicherheitsapparat, der MdB gewesen ist.
MdB, Mitglied des Bundestags.
Danke, genau. Mhm. Und der hat mir mal lang und breit bei einem Kaffee erzählt, wie doll er Angst hat, wenn er jetzt nicht mehr in den Bundestag reingeht, ob er dann wieder bei dieser Sicherheitsbehörde anfangen kann. Und damals gehörte dieser Mensch noch, wie andere auch, zu dem eher gemäßigteren Teil der Partei. Also sprich die Leute, die heute noch in dieser Partei drin sind und sich ja dann eindeutig hinter einer radikalen Linie, weil die Partei sich ja radikalisiert hat, versammeln, die haben ja dann noch mehr dieses Problem.
Und jetzt geht es ja immer wieder um ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. Ist ein solches Verfahren jetzt näher gerückt mit diesem Urteil?
Eigentlich gar nicht. Und auf der anderen Seite wieder schon. Weil eigentlich ist es so, dass diese Verfahren voneinander völlig getrennt sind. Das eine stößt das Parlament los, das Verbotsverfahren, beziehungsweise das entscheidet vor allen Dingen das Bundesverfassungsgericht.
Klar, das wäre nochmal ein ganz anderes, eigenes Verfahren, was eben noch gar nicht angestrebt ist, ne?
So ist es. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass diese ganzen Belege, die da jetzt gesammelt wurden vom Verfassungsschutz über die Jahre hinweg, für eben diese verschiedenen Beobachtungsstufen, dass die ja eine Materialsammlung sind, die für so ein Verfahren durchaus dienlich sein kann als Argumentation.
Es könnte zumindest sein, dass das einfacher wird mit dieser Materialsammlung. Könnte es denn jetzt auch schneller zu so einem Verfahren kommen?
Nee, das ist auch im Übrigen meine, glaube ich, jetzt sagen grundsätzliche Kritik an der Diskussion, die es da gibt. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, worüber wir vorhin sprachen, dass die nächste Stufe erwiesen rechtsextremistisch, also Verfassungsfeinde, woran sich so ein Verbotsverfahren, glaube ich, immer auch so ein bisschen orientieren würde und das abwarten würde. Wenn das jetzt noch ein paar Jahre dauern würde, weil man noch ein paar Jahre Zeit hat als Verfassungsschutz, dann wäre man vielleicht sogar schon hinter den nächsten Landtagswahlen. Was dann ist, ob es dann zum Beispiel einen Ministerpräsidenten der AfD, was ja durchaus eine realistische Option in Sachsen und in Thüringen ist, gibt. Und dann hat man plötzlich einen Ministerpräsidenten von einer Partei, die man verbieten will. Also eine ganz andere Ausgangssituation. Das macht nochmal größere Hürden auf und so. Das ist alles, glaube ich, wahnsinnig weit weg, wenn man da mal genau drauf schaut.
Was bedeutet das Urteil aus Münster denn für die Europawahl im Juni, aber auch für die im Herbst anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen?
Das ist im Prinzip die Sorge, dass quasi dieser Verdachtsfallstempel Wähler abschreckt und dass Mitglieder davonlaufen. Wobei, da muss man halt tatsächlich ehrlicherweise auch dazu sagen, bislang hat es weder einen Wähler abgeschreckt, sondern wie wir alle wissen, sind die Umfragen in den vergangenen Jahren für die AfD gestiegen. Und es hat auch keine Mitglieder abgeschreckt. Es gab zwar immer mal diese Dellen, nachdem Präsident Haldenwang den Prüffall damals verkündet hat, gab es ein paar Austritte, also ein paar einige Austritte. Aber im Kern hat die Partei, also jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren, fast ihre Mitgliederzahl verdoppelt.
Wie geht es für die AfD nach diesem Urteil jetzt weiter?
Also so hatte ich es jetzt immer im Vorfeld dieser Urteilsverkündung aus der Partei verstanden, dass man natürlich irgendwie, wenn es negativ für die Partei ausgeht, vor das Bundesverwaltungsgericht dann in Leipzig, also in die letztmögliche Instanz geht. Da geht es dann aber nicht mehr um die Tatsachen, also um die Frage, ob genügend Sachen und Anhaltspunkte da sind, dass es einen Verdachtsfall rechtfertigt bei der AfD, sondern es geht dann nur noch um Formgeschichten, also eine Revisionsprüfung. Verfahrensfehler. Und das bedeutet sozusagen, dass der Verfassungsschutz jetzt mit den gleichen Mitteln erstmal weiterarbeiten darf und dieses Urteil keine aufschiebende Wirkung dafür hat, bis es zu so einem Revisionsverfahren kommt. Also im Prinzip war die spannende Entscheidung vor allen Dingen dieses Urteil in Münster.
Vielen Dank, Sebastian.
Danke an euch. Danke, dass ich da sein durfte.
NDR-Journalist Sebastian Pittelko ist AfD-Experte und hat die möglichen Auswirkungen des Urteils zur Einstufung der gesamten AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall mit uns analysiert. Aktuelle Entwicklungen dazu findet ihr auf tagesschau.de und den Link in unseren Shownotes. Am Mittwoch früh um 6 Uhr, da kommt die nächste Folge von 11KM und es geht um sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie. Ein Mann erzählt von Gewalterfahrungen als Kind in einem evangelischen Heim. Und wir fragen, warum die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche so spät passiert. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge 11KM mehr. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Nicole Ahles. Produktion Christoph van der Werf, Konrad Winkler, Christine Dreier und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Anfang Juni ist Europawahl. 27, der Podcast zur Europawahl, schaut, was die Menschen in Europa eigentlich bewegt und über welche Themen man in unseren Nachbarländern vor der Wahl spricht. In jeder Folge von 27, der Podcast zur Europawahl, stellt euch Host Hannes Kunz jemandem aus einem EU-Land vor und erzählt seine oder ihre persönliche Geschichte. Zusammen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD-Studios klärt er, was hinter den Geschichten steckt und was sie auch mit uns hier in Deutschland und in ganz Europa zu tun haben. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link stellen wir euch auch nochmal in die Shownotes.